möchte ich Sie alle grüßen. Jetzt muss ich fragen, ob es auch laut genug ist oder ob wir ein paar Phonen drauf geben müssen oder können. Geht so? Ein bisschen lauter. So. Ab Wetzlar war auf der Herfahrt es so, dass wir dann in den Regen gekommen sind und den haben wir mit nach Siegen gebracht. Obwohl es uns gesagt wurde, Siegen hat in diesem Jahr schon genug Regen gehabt. Aber wir konnten nichts daran ändern. Es ist aber gut gegangen, wir sind gut hergekommen und sind dankbar hier zu sein und freuen uns hier zu sein und auch nun hier in dieser höheren Gemeinde mit da zu sein. Das Thema ist ja bereits angekündigt. Würdig ist das Lamm. Warum bekommt das Lamm die Würde, so wie das in diesem 5. Kapitel im letzten Buch der Bibel dargelegt ist? Würdig, das heißt ja, in der Grundbedeutung her, das Wort den anderen Waagebalken heraufführen. Man stelle sich eine Apothekerwaage vor, in die eine Waagschale kommt ein bestimmtes Gewicht und die andere Waagschale, da kommen die Kräuter und die Mixturen und so weiter hinein. Und jetzt muss das, was also in die Schalen hineinkommt mit den Mixturen, den anderen Waagebalken heraufführen, sodass es ins Gleichgewicht gebracht ist. Das meint würdig. Den anderen Waagebalken heraufführen. Und wenn wir das auf das Lamm übertragen, dass das nun die Würde bekommt, dann ist es eigentlich sehr schnell einleuchtend, was hier geschehen musste, damit der andere Waagebalken heraufgeführt wird. Mit dem ganzen Gewicht der Sündenschuld der ganzen Welt und der ganzen Verkehrtheit, dass da in die andere Waagschale nun das Gewicht hineinkommen musste, nämlich das, was das Lamm verdient hat. Ja nun, Lamm. Ich vergesse nicht den Satz, den mir einmal jemand gesagt hat, ziemlich deutlich und ernst gemeint. Wissen Sie, mit Jesus als dem Lamm kann ich nichts anfangen. Es gab natürlich noch ein bisschen ein Hin- und Her-Gespräch. Nun ja, aber mein Gesprächspartner blieb dabei. Mit Jesus als dem Lamm kann ich nichts anfangen. Lamm. Das ist mir zu weich, zu süßlich. Die Vorstellung passt mir nicht. Lamm. Ja, warum wird nun in der Bibel übrigens von vorne bis zum Schluss, ja nun, wir haben es ja hier im letzten Buch der Bibel, diesen Begriff, warum wird hier immer wieder vom Lamm gesprochen? Warum ist denn das Thema Lamm im Volk Israel von Anfang an, als dieses Volk seine Wundererrettung aus der Knechtschaft Ägyptens erlebt hat, warum ist bei diesem Volk von Anfang an das Lamm eingeführt worden, das geschlachtet wird? Nicht wahr? In der Nacht des Auszugs wurde ja das Lamm als Passahlamm eingeführt. Von Anfang an immer wieder das Lamm. Und nun zieht sich durch die ganze Bibel hindurch das Lamm. Und nun kommen wir daher und sagen, ja, wir nicht, aber manche andere, und wie gesagt, die Person, von der ich eben sagte, wissen Sie, mit dem Lamm kann ich nichts anfangen. Jesus als Lamm. Das ist eigentlich gar nicht so veraltet. Immer wieder hat es Menschen gegeben, die sich gerade an der Tatsache gestoßen haben. Goethe, der große Weltweise, der kluge Mann, der ja nun weltweit seine Größe demonstriert bis heute in seinen Werken. Ja, also, er ist an diesem Punkt auch gescheitert. Man könnte nämlich genauso gut sagen, mit Jesus als dem Lamm kann ich nichts anfangen. Das bedeutet, mit Jesus als dem Gekreuzigten kann ich nichts anfangen. Und genau das war bei Goethe der Fall. Nietzsche, der in diesen Tagen ja, weil er irgendein Jubiläum hat, ja auch wieder in mancher Munde ist und die Zeitschriften schreiben nun Artikel und so. Ja, was war denn bei Nietzsche, dem Pfarrersohn, genau der gleiche Punkt, der dann von der Sklavenmoral spricht und all die Dinge. Heinrich Heine, der in seiner Anfangsphase, der war ja Jude, als Spötter aufgetreten ist und auch an diesem Punkt eben gescheitert ist. Der hat ja gegen Ende seines Lebens eine Wende erlebt. Aber immer wieder erfahren wir es, das ist der springende Punkt, dass der Mensch hier, soll ich sagen, einhakt oder aushakt, weil er das nicht ertragen kann. Jesus als Lamm. Nun, die Bibel bleibt dabei. Sie bleibt dabei, dass Jesus als Lamm, als der Gekreuzigte jetzt ohne Symbolsprache gesprochen, dass Jesus als der Gekreuzigte der Retter der Welt ist. Wie kann das Blut eines Menschen die Sünden der ganzen Welt sühnen? Fragt Goethe. Und bleibt bei dieser Frage stehen. Nun müssen wir zugeben, dass das sicherlich nicht einfach ist zu begreifen. Wir können das uns auch nicht einfach bloß intellektuell aneignen, sondern dieses Wundergeschehen muss uns und will uns auch Gott aufschließen durch sein Wort. Vielleicht heute Abend durch dieses Wort, Kapitel 5 in der Offenbarung. Es war ja für Johannes, der das erlebt hat, es war ja eine himmlische Thronszene, in die er hineingenommen war. Es war für Johannes überhaupt keine Frage, dass der Gekreuzigte oder hier in dieser Sprache, dass das Lamm als Retter der Welt gilt. Es ist ja in dieser Szene eine ungeheure Spannung entstanden. Ich werde das dann nachher gleich umreißen. Für ihn keine Frage für Johannes. Das stellt er überhaupt nicht zur Diskussion. Und die Apostel alle, sie stellen es nicht zur Diskussion. Sagen, ja, es könnte sein, vielleicht unter gewissen Umständen. Nein, das ist eine göttliche Tatsache. Jesus als Lamm Gottes hat mit seinem Kreuzestod die Rettung der Welt vollbracht. Das haben wir vorhin gesungen. Ich nehme an, es wird kaum einer oder eine unter uns sein, die das in Frage stellt. Dass wir uns an dieser Stelle einig sind. Nun, worin besteht denn die Würde? Warum kommen die in diesem Kapitel aufgeführten alle dazu, diesen Lobpreis zu bringen? Würdig ist das Lamm, das wird ja mehrfach gesagt. Und am Schluss, das stimmt alles mit ein. Ich war die ganze Schöpfung unter der Erde, im Meer und alles. Die ganze Schöpfung ist einbezogen in diesen Lobpreis, in diesen Lobgesang, in diese Darbringung der Ehre. Warum eigentlich? Was ist denn der Grund? Worin besteht denn die Würde? Ich habe da ein paar Punkte aus diesem Kapitel entnommen, die ich jetzt im Einzelnen entfalten möchte. Ich möchte aber vorneweg noch etwas Grundsätzliches sagen. Das letzte Buch der Bibel ist ja für nicht wenige, selbst im christlichen Lager, ein Buch, wie man so sagt, mit 7 Siegeln. Dann überträgt man das, was hier in diesem 5. Kapitel geschrieben steht, von einer Schriftrolle, Buch, Schriftrolle mit 7 Siegeln, auf das letzte Buch der Bibel überhaupt und sagt dann, ja, das ist so kompliziert und schwierig und da weiß man gar nicht recht, was ist jetzt Symbolsprache und was ist Realsprache, was muss ich bildhaft nehmen und was muss ich direkt nehmen und direkt übertragen. Das ist alles so schwierig. Ein Buch mit 7 Siegeln. Man hat es übertragen auf das letzte Buch der Bibel. Und das ist falsch. So ist das hier nicht gemeint. Das Buch mit den 7 Siegeln, hier in diesem Kapitel, das ist ja nun eine besondere Schriftrolle in dieser Szene, die so verschlossen ist mit den Siegeln und niemand ist da, der dieses Buch öffnen kann. Also bitte, das bezieht sich nicht auf das Buch der Offenbarung. Obwohl das in der ganzen Kirchengeschichte immer wieder diesen Tiefschlag erlebt hat, dieses letzte Buch der Bibel. Es hat ja Aussagen gegeben von hochrangigen Theologen, die gemeint haben, auf dieses Buch könne man verzichten. Und Luther hat selber ja lange geschwankt, ob es in den neutestamentlichen Kanon aufgenommen werden soll. Also das als grundsätzliche Bemerkung noch. Jetzt aber zu meinem ersten Punkt. Das Lamm, das würdig ist, warum eigentlich? Warum bekommt es den Lobpreis? Was ist denn der Grund? Nun, es wird hier gesagt, ich sage das jetzt als Überschrift, Punkt 1, es hat überwunden. Überwunden heißt, es hat gesiegt. Es hat den Sieg davongetragen. In welchem Kampf? Worin hat es gesiegt? Was stand da nun an? Das muss jetzt im Einzelnen gesagt werden. Also die Szene im Himmel macht es uns ja klar. Johannes hat es beschrieben. Den starken Engel, der mit großer Stimme fragt, wer ist würdig, wer ist berechtigt, wer hat die Vollmacht, wer bringt die andere Waagschale herauf, das Buch aufzutun und seine Siegel zu öffnen. Dieses Buch, das hier als verschlossen gilt, ist nichts anderes als der Heilsratschluss Gottes. Der Plan, den Gott hat mit seiner Schöpfung. Und da muss es einen geben, der nun in der Lage ist, diesen Heilsratschluss Gottes nicht nur zu kennen, sondern auch im Einzelnen durchzuführen, Punkt für Punkt zu erledigen, sozusagen abzuhaken. Wer ist würdig? Und nun wird diese Frage sehr laut und deutlich gestellt und Johannes bekommt das mit. Johannes ist ja der Vermittler dieses letzten Buches. Offenbarung heißt ja Enthüllung, Apokalypse, Enthüllung. Aber enthüllt wird nicht eigentlich in direkter Weise nun die Endgeschichte oder überhaupt die Heilsgeschichte Gottes mit in der Weltgeschichte oder wie auch immer da die verschiedenen Deutungen sind, sondern enthüllt wird Jesus Christus. Seine Enthüllung ist in diesem Buch entfaltet. Und das ist nun eben ein entscheidender Punkt, den Johannes miterlebt. Er ist, wie gesagt, hineingenommen, er muss das vermitteln, er muss es ausschreiben, so dass wir es bis heute vor uns haben. Und dann entsteht diese Spannung. Niemand weder im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, Johannes. Merken wir, Johannes ist nicht einfach der unbeteiligte Schreiber. Er fiebert geradezu. Er steht selber unter Strom. Wer ist würdig? Wer kann das jetzt? Soll denn das, was Gott in seinem Plan vorgesehen hat, versanden, verebben, aufhören? Ist niemand da? Niemand konnte. Napoleon nicht. Hitler gleich gar nicht. Naja, der war damals noch nicht, aber der Napoleon wahrscheinlich auch nicht. Oder irgendeiner von den Großen dieser Welt? Niemand. Ja, und wo sind denn die Cherubim und die Seraphim? Niemand, die auch nicht. Die ganzen himmlischen Heerscharen sind doch mitgefragt. Wo sind sie? Die Engelfürsten. Johannes empfindet keine Genugtuung darüber, dass niemand da ist, sondern er spürt es irgendwie. Wenn niemand da ist, dann geht's nicht weiter. Nun, es ist ja verlesen worden, dass er getröstet wird. Einer von den Ältesten spricht zu ihm, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus Judas Stamm. Nun müssen wir an dieser Stelle genau hinhören, was in dieser Szene ganz großartig zum Ausdruck kommt. Das ist jetzt in der Sprache der Bibel etwas so unnachahmlich Großes, dass man eigentlich nur staunen kann. Ich werde es nachher sagen. Aber zunächst noch einmal, bei diesem Getröstetwerden von dem Ältesten geht es um die Frage, wer ist bevollmächtigt, den Heilsratschluss Gottes auszuführen? Und die Antwort: Es hat überwunden der Löwe aus Judas Stamm. Nun kennen wir ja diese Formulierung aus manchen Liedern, ich denke auch aus der Bibel, denn diese Formulierung greift da zurück auf 1. Mose 49, Vers 9, wo Jakobs Segen über den Sohn Juda ausgesprochen wird. Und der Juda ist ja nicht der Erstgeborene, als er an die Reihe kommt, den Jakob geradezu in, soll ich jetzt mal so sagen, ein bisschen gassenmäßig in Fahrt bringt. Die Segnungen der vorausgehenden Söhne, die sind nicht so optimal verlaufen. Also der Jakobus, der sieht da alle möglichen Probleme und Schwierigkeiten. Und nun segnet er den Sohn Juda. Juda, du bist's. Plötzlich bricht es aus dem Jakob so heraus. Juda, du bist's. Der Jakob ist bei seinem Segnen nicht einfach bloß der Jakob, sondern er ist ein vom Geiste Gottes Gebrauchter. Und da kommt nun der Juda als der von Gott besonders Auserwählte und Gesegnete, der nun mit dem Symbolwort Löwe belegt wird. Juda ist ein junger Löwe, der aufsteigt, der emporkommt. Und Löwe, das ist ja der Inbegriff von Kraft, von Majestät, von Größe. Ich war der König unter den Tieren. Und dieses Symbol wird nun verwendet für den Juda. Es war der Dan, der wird mit dem Symbol der Schlange belegt oder mit einer Natter. Und die anderen Söhne, alle, sie bekommen irgendeinen ein Symbolwert sozusagen beigebracht. Das ist die Bildsprache der Bibel, in der viel mehr eingefangen werden kann, wenn wir dieses Symbol dann gefühlt betrachten, was da alles drinsteckt, als wenn man das nun groß und breit erklärt. Man muss einfach sagen, diese Segensworte, die da Jakob über seine Söhne gesprochen hat, sind verdichtete Worte, eben auch eingefangen in Symbole. Und so ist für Juda der Löwe zum Symbol geworden. Löwe, der Kraft hat, der Held, der Löwe aus Judas Stamm, klar. Bis dass der Held komme, so wird es ja an einer Stelle in Erwartung gesagt, der Held, und das wird mit dem Löwen aus dem Stamm Juda verbunden. Das liegt uns. Ich könnte mir denken, bis hierher wäre Goethe mitgegangen, Nietzsche, Heine oder der Gesprächspartner von damals, Löwe, nicht da. Da kann man sogar, wenn es um die Frage Leben oder Tod geht, sagen, gut, wenn es sein muss, dann sterbe ich, aber dann sterbe ich den Heldentod. Ich war das Löwenhafte, das hat es im Dritten Reich und seitdem immer wieder, wenn wir die Rebellen da mitverfolgen, ich war die da Geisel nehmen und ja, ihr Heldentum auf ihre Art präsentieren, dann ist das Löwenhafte. Ich war der Kraftprotz, wo man auch den Tod mit in Kauf nimmt unter Umständen, aber eben dann als einer dafür für eine bestimmte Idee stirbt. Oder aber auch so, dass der eben als Löwe da loslegt, für eine vermeintlich gerechte Angelegenheit möglichst viele andere auch in den Tod schickt. Das gibt dann in den Todesanzeigen die stolze Trauer. Hat es im Dritten Reich gegeben. Todesanzeigen, wenn jemand für Führer, Volk und Vaterland damals starb, dann war als Unterschrift in stolzer Trauer und dann kamen die Namen. Wer ist denn den Heldentod gestorben? Liebe Brüder und Schwestern, so sehr man diesem Gedanken einiges abgewinnen kann, so unbiblisch ist er. Stolze Trauer ist auch ein Widerspruch in sich selber. Das gibt's nicht. Entweder habe ich Trauer, dann kann ich nicht stolz sein. Oder ich bin stolz und dann kann ich nicht trauern. Wir müssen ganz klar sehen, der Löwe einseitig betrachtet, ist nicht das Bild, das die Bibel von Jesus entwirft. Denn um den dreht sich ja hier. Ganz klar. Bleiben wir nur bei diesem Bild stehen, erfassen wir nicht, um was es eigentlich geht in dem, was Jesus vollbracht hat. Da wird ein Jesus der Revolutionär. Ja, das ist er doch bis heute für nicht wenige. Da wird ein Jesus der große Sittenlehrer, so wie Konfuzius oder irgendeiner der anderen Religionsstifter. Ja, das ist er doch für manche bis heute noch. Dann heißt es, ja, also gut, seine Bergpredigt ist ganz großartig, also als großer Religionsstifter und Sittenlehrer halten wir uns an die Bergpredigt, dann tun wir das, was Jesus will. Jesus Christus als Superstar, sodass er bis in Rockmusiken und so weiter da hineingenommen wird. Ja, das liegt uns, das gefällt uns, da sagen wir gleich ja. Wenn der Löwe stirbt, dann stirbt er den Heldentod. Aber Jesus ist nicht als Löwe gestorben. Als was dann? Wisst ihr, das ist es in dieser Szene hier das Großartige, Unnachahmliche, dass die Bibel in zwei Begriffen deutlich macht, worum es bei dem Opfertod Jesu geht. Also das, was er vollbracht hat, dass ihm solche Würde zuteil wird. Es sind eigentlich zwei Begriffe. Der erste Begriff ist, wie gesagt, Löwe, der Löwe aus Judas Stamm. Und nun dreht sich Johannes herum, das wird ihm gesagt, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus Judas Stamm. Nun müssen wir doch annehmen, der Johannes bei dieser Ankündigung, der schaut jetzt nach dem Löwen. Also wenn schon Bildsprache, dann bitte, dann muss es auch konsequent sein. Jetzt schaut er nach dem Löwen um, dreht sich um, und was sieht er? Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen. Da könnten jetzt spitzfindige Kritiker hergehen und sagen, also sowas. Löwe und dann steht da ein Lamm. So ein Unding, das gibt's doch nicht. Das ist doch ein Durcheinander oder was? Nein, das ist kein Durcheinander, sondern das ist konsequent. Das dargelegt und eingefangen, was, ich sage es noch einmal so, was die Würde des Lammes ausmacht, nämlich der Löwe stirbt als Lamm. Das ist das Heldentum der Bibel, das eingefangen ist in diesen zwei Begriffen, Löwe und Lamm. Der Gottheld, von dem Jesaja spricht, als er auch prophetisch in den vier Doppelnamen das ganze Heilswerk Gottes darlegt, und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, Jesaja 9. Der Gottheld wird dort so genannt, der starke Gott oder Gottheld ist der Löwe als Lamm. Und das Heldentum des Löwen, wenn er als Lamm stirbt, besteht im freiwilligen Selbstopfer. Nicht darin, dass einer aufgestachelt wird bis zur Tras, um dann in irgendeiner Wahnvorstellung sein Leben hinzugeben oder auszuliefern. Das geschieht ja da und dort. Ich habe wenn junge Palästinenser da hochgeputscht werden, in den Ausbildungslagern und fanatisiert werden, dann geht es so vor sich, dass sie mit allerlei Versprechungen soll ich sagen, ihres Verstandes und ihrer Sinne beraubt werden, programmiert werden, einfach möglichst viele Israelis in den Tod zu nehmen, wenn sie sich selber in die Luft springen. Das ist kein freiwilliges Selbstopfer. Das ist Fanatismus. Blutrünstiger Fanatismus. Jesus hat mehrfach gesagt, niemand nimmt mein Leben von mir, ich gebe es von mir selber. Natürlich war das im Programm des Vaters drin, dass der Vater und der Sohn ausgehandelt haben, schon vor Grundlegung der Welt, dass eben dieses Sündopfer nötig sein wird, wenn Gott den Sündenfall erlaubt und dann die Welt eben unter die Knute Satans kommt und wie dann das Ganze wieder zu einer Lösung gebracht werden soll. Natürlich hat der Vater und der Sohn das ausgehandelt, aber der Sohn hat es freiwillig auf sich genommen. Das Heldentum des Gotthelden besteht im freiwilligen Selbstopfer. Der Löwe stirbt als Lamm. Das ist ein stilles Heldentum. Da gibt es keine Orden- und Ehrenzeichen hinten nach, da gibt es keine Büllerschüsse, da springt man auch nicht in die Luft, so und so viele andere und so. Das ist ein stilles Heldentum. Da fällt mir ein, ich habe ja das Dritte Reich erwähnt, gegen Ende des Krieges haben wir ja den Kleinpanzer Goliath entwickelt. Und der hat den Namen Goliath bekommen. Ich kann mich noch daran erinnern. Goliath, der sollte eben Stärke demonstrieren. Und wir werden mit dem Goliath den Krieg gewinnen. Vielleicht war das schon der Anfang der Wunderwaffe, die ja immer wieder angekündigt war und nicht kam. Gott sei Dank nicht kam. Aber Goliath war so eine Vorstufe der Wunderwaffe. Und Goliath, wie gesagt, der starke Held, eigenartigerweise hat man da die Bibel bemüht und hat da einen Namen aus der Bibel herausgenommen. Ich weiß noch sehr gut, wie uns ein Bruder aus der Nürnberger Gemeinde damals erzählt hat, wie der Begriff aufkam, Goliath, in Verbindung mit dem damals entwickelten und zum Einsatz gebrachten Kleinpanzer, wie das aufgekommen sei im Krieg. Habe er, und das war damals sehr mutig, da hat er ja fast das KZ riskiert, habe er damals gesagt, der hat als erwachsener Mensch das miterlebt, habe er damals gesagt, so, jetzt verlieren wir den Krieg. Weil Goliath da nicht gesiegt hat. Und mit dem Begriff Goliath wollte man Stärke demonstrieren, hat wunderbar gemeint, was man damit eben nach außen hin darstellt. Jetzt verlieren wir den Krieg. Merken wir, wie sich da immer wieder die Vorstellungen widerstreiten. Das Heldentum, so wie das bei uns Menschen rangiert, und das Heldentum, so wie das die Bibel meint. Die Bibel kennt auch ein Heldentum. Aber das Heldentum der Bibel besteht im Opferbringen, in der Selbsthingabe. Niemand nimmt mein Leben von mir, ich lasse es von mir selber. Ich gebe es freiwillig. Ich opfere mich für die Schafe. Der Mietling, der flieht, wenn Gefahr kommt, sagte Jesus in seiner Hirtenrede. Ich habe gelesen, in den 50er Jahren oder 60er Jahren muss es gewesen sein, als Amerika eben mit den Atomforschungskenntnissen, die ja auch in unserem Land entwickelt worden sind, und die Atombombe entwickelt hat, das hat ja zum Kriegsende geführt, und die ganze Sache ging ja dann weiter, die ganze Atomforschung, da muss es passiert sein, dass ein Physiker, ein Atomphysiker, eben im Labor eine Kettenreaktion vorbereitet hat, ausgelöst hat, also das Ganze war als Versuch deklariert, und er hat es beobachtet, er hat diese Kettenreaktion, diese atomare Reaktion ausgelöst und hat dann gesehen, dass diese Reaktion irgendwie der Kontrolle entgleitet. hat er als Atomphysiker gesehen. Und dann ist er in den Versuchsraum hineingegangen und hat den Versuch abgeschaltet. Wohlwissend, wenn ich in diesen abgeschirmten Versuchsraum hineingehe, dann bin ich ein Mann des Todes. Er ist hineingegangen, hat den Versuch abgeschaltet und fuhr anschließend ins Krankenhaus. Von Millionen von Atomstrahlen durchbohrt. Er wusste, ich habe mein Leben verwirkt. Aber er hat dadurch, dass er hineingegangen ist und hat den Versuch abgeschaltet, so und so viel anderen das Leben gerettet. Eine Katastrophe verhindert. Ich weiß nicht, das kam bei uns nicht groß als Balkenüberschrift. Dieser Atomphysiker war ein Jude. Ich bin bei dem Punkt stilles Heldentum. Wir haben auf einem unserer Bezirke eine Familie kennengelernt, vor allem die Mutter, die ihren behinderten Sohn pflegte. Der Sohn war inzwischen, wie alt, frag meine Frau, 30 oder 40 Jahre alt, war im Bett und hat Kataloge wie Bilderbücher angeguckt, war also bis ins höhere Alter hinein behindert, geistig behindert. Und die Mutter hat ihren Sohn gepflegt unter Aufopferung ihrer eigenen Kraft. Bis in dieses hohe Alter. Ich weiß nicht, ob das noch weitergeht. Wahrscheinlich schon. Wir haben die Hintergründe erfahren. Und das Beiwerk. Als dieser Sohn geboren wurde, hat der Vater dieses Kindes gemerkt, dass er wohl einen behinderten Sohn hat. Dann hat er seine Frau sitzen lassen, ging nach Amerika und die Frau saß mit ihrem behinderten Kind allein da. Und das zu einer Zeit, wo es noch keine solche Sozialfürsorge gab wie heute. Allein mit dem behinderten Kind. Die Frau konnte heiraten, das heißt, es hat sich ein Mann gefunden, der in diese Situation eingesprungen ist, der das mit übernommen hat. Und diese Frau bringt das Opfer, ich sage es mal jetzt so, bis heute. Wäre da nicht eigentlich ein Bundesverdienstkreuz angebracht? Aber soviel ich weiß, ist noch niemand drauf gekommen, diese Frau vorzuschlagen fürs Bundesverdienstkreuz. Das sind zwei Beispiele von stillem Heldentum. Damit macht man keine Schlagzeilen. Der Löwe stirbt als Lamm. Nun, als das geschehen ist, hat es im Himmel Schlagzeilen gemacht, ganz sicher, im Himmel. Aber im damaligen Römischen Reich nicht. Das war ein Winkelgeschehen, Palästina. Dieser elende Winkel, bei dem es keine Ruhe gibt und die Juden immer wieder aufständisch und der Pilatus, der da nun seine Probleme hat und die Juden einigermaßen unter Kontrolle halten muss. Nein, nein, also so wichtig war diese Ecke da nicht. Rom galt doch damals als die Metropole. Im Himmel hat es Schlagzeilen gemacht. Ich möchte hier eine Beobachtung einfügen, vielleicht haben manche die schon länger gemacht als ich. Es gibt ja im Alten Testament ein sogenanntes Karfreitagskapitel, also Golgatha sozusagen prophetisch vorweggenommen. Das ist Jesaja 53. Und dort ist doch das Lamm so deutlich gezeigt, dass zur Schlachtbank geführt wird, der seinen Mund nicht auftut vor seinem Scherer, da wird nicht groß nach außen posaunt, das verstummt, das lässt sich opfern, das lässt sich schlachten, machen Lämmer übrigens bis heute so. Dieses Karfreitagskapitel ist dem Propheten Jesaja erst geoffenbart worden, als jahrhundertelang vorher das Lamm, oder soll ich sagen, das Thema Lamm im Volke Israel, im Hirtenvolk Israel, immer wieder anschaulich gemacht worden ist. Auf das Passahlamm hingewiesen, das Gott nun im Hirtenvolk Israel eingeführt hat, als das rettende Lamm, denn mit dem Blut mussten ja damals in Ägypten die Türpfosten bestrichen werden. Und wo das geschehen ist, da geschah das Passa, das gnädige Vorübergehen, so wie das übersetzt heißt. Der Würgeengel ging dann vorüber, Passa, das Lamm, das mit seinem Blut die Rettung gebracht hat. Aber Blut steht hier einfach für das dahingegebene, geopferte Leben. Im Hirtenvolk Israel hat Gott mit dem Lamm sozusagen bereits Heilsgeschichte geschrieben, ganz anschaulich, hat es eingeprägt, ich möchte sagen fast eingebläut, als Anschauungsunterricht. Und dann kam das Lamm Gottes. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, hieß es dann. Also, Löwe ja, der Löwe, der die Römer zum Land hinausjagt, aber natürlich, der Revolten anzettelt, der zeigt und Muskeln spielen lässt, der, natürlich, der Löwe, aber Löwe als Lamm? Löwe ohne Lamm, ja. Krone ohne Kreuz, ja. Sieg ohne Leiden, ja. Merken wir, wie wir da halbieren. Eigentlich nicht nur halbieren, sondern verfälschen. Ist nicht biblisch. Krone gibt's nicht ohne das Kreuz. Und Sieg gibt's nicht ohne das Leiden. Musste nicht Christus solches Leiden zuvor und die Herrlichkeit danach erfahren? So erklärt der Auferstandene es den Emmausjüngern. Musste das nicht geschehen? Selbst die Jünger waren doch an dieser Stelle verblendet. Und bis heute gilt, es gibt keine Nachfolge bei dem Herrn Jesus ohne Last. Das gibt's nicht. Also ich bin immer noch beim ersten Punkt, aber jetzt muss ich auf die Uhr schauen. Ja, da hinten ist zwar auch eine Uhr, aber das hat zwischendurch immer so gespiegelt. Erster Punkt. Würde deshalb, weil Jesus mit dem Opfertod, mit seinem Opfertod, mit dem stillen Heldentum den Sieg davongetragen hat. So hat es das Lamm Gottes den Sieg errungen. Zweiter Punkt. Die Würde des Lammes Gottes besteht darin, dass es die Vollmacht bekommt, das Buch zu öffnen. Da sind wir jetzt bei dem Buch mit den sieben Siegeln. Ohne Symbolsprache heißt das, Jesus ist der, der in der Lage ist, das Heil seines himmlischen Vaters auszuführen, durchzuführen. Er schafft sozusagen die Ausführung des Heils. Das Planen ist eine Sache. Aber man kann großartige Pläne entwerfen und sich manches Großartige ausdenken. Aber die Ausführung, das ist doch mal wieder was anderes. Da geht es doch ganz handfest zur Sache. Und dazu steht Jesus gerade. Er ist der, der das Heil seines Vaters ausführt, durchführt. Und das meint, er hat die Vollmacht, das Buch zu öffnen. Vollmacht. Jesus hat deshalb mit Fug und Recht bei der Himmelfahrt gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Liebe Brüder und Schwestern, wir können nicht groß genug von Jesus denken. alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das gilt heute schon. Ich weiß, wir kommen bei dieser Aussage sehr schnell an den Punkt, dass wir fragen, ja also, ich würde gern von seiner Gewalt heute schon mehr sehen. Er soll doch besser durchfahren. Warum hat er denn die Geiseln da nicht schneller herausgeholt und die Rebellen da so umgedreht oder was? Warum greift er denn nicht besser ein? Warum lässt er denn solche Katastrophen zu, wie da in die Kursk da in der Barentssee? Nicht wahr, wir können ja am oder Concorde, die da abgestürzt ist, so viele Menschen in den Tod gerissen. Ja, warum denn das alles? Da kommen ja Fragen über Fragen. Wo bleibt denn da seine Gewalt? Jesus hat die Macht, auch das Böse ausreifen zu lassen. Ich könnte mir denken, dass Jesus bei manchem Leid, das auf dieser Welt geschieht, lieber heute wie morgen eingreifen würde. Aber wenn sich da der Vater und der Sohn beraten, dann sagt der Vater zum Sohn, du, es ist noch nicht so weit. Das Böse hat noch nicht alle Trümpfe ausgespielt. Erst muss das Böse ganz böse werden, bis du eingreifen darfst und kannst. Aber es gilt für den, der glaubt und der die Größe Jesu lernt zu sehen und da hineinwächst, gilt es. Mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus hat sich diese Macht, diese Vollmacht errungen durch seinen Opfertod am Kreuz. Die Ermächtigung des Lammes ist das. Und wenn noch so viele Weltweise auftreten, ja, wenn sich die ganze Welt eines Tages erheben wollte und sagen, wir wollen nicht, dass dieses Lamm über uns herrsche, ausgerechnet noch ein Jude. Und wenn sich die ganze Welt erhebt, der Vater steht zu seinem Sohn und hat ihm diese Macht gegeben. Darum hat ihn auch Gott erhöht. Es ist schade, wenn wir an dieser Stelle so lange zögern, wenn wir Menschen so lange brauchen und hoffentlich ist niemand unter uns heute Abend, der an dieser Stelle etwa aushakt, die Größe Jesu so zu sehen. Gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wir dürfen ihm zutrauen, dass er sie für seine Leute einsetzt, diese Macht, die er hat, und zwar so, wie er es für seinen Plan, den er mit uns hat, mit jedem von uns, für richtig hält. Das heißt nicht, dass es in jedem Fall bei uns immer glatt gehen muss, so wie wir das wünschen. Aber das heißt es, dass er uns so führt und alles so fügt und alles so lenkt und so ordnet, und so Durchhilfe schafft, dass es für seinen Plan zum Positiven ausschlägt. Und letztlich dann auch für uns. Auch wenn wir zunächst es als negativ empfinden. Wisst ihr, das liegt in dem drin. Alle Macht gegeben. Er kann die Dinge so lenken und so steuern, dass ganz bestimmt, auch bei allem Schweren und Notvollen, das wir erleben und erfahren müssen, dass am Ende auch bei uns das Lob des Lammes steht. Wir haben in diesen Tagen eine Zuschrift aus der Schweiz bekommen, ist ein Kollege von mir. Wir haben uns in Frankfurt kennengelernt beim Studium. Haben uns jetzt auch in diesem Sommer kurz besuchen können, also wir ihn. Dann hat er erzählt, dass er seit Februar Chemotherapie behandelt wird, ein Tumor in der Lunge festgestellt worden ist. Und Bestrahlungen am laufenden Band, also schlimmster Art. Was das heißt, wissen wir ja alle. Und jetzt, vor ein paar Tagen, haben wir die Zuschrift bekommen, er hat schweizerisch geschrieben, guter Bericht, das heißt gute Nachricht, die Chemotherapien sind jetzt abgestellt und dann wurde jetzt eine Untersuchung gemacht, er wurde durchleuchtet und alles genau vermessen und so weiter. Und jetzt ist der Tumor zurückgeschrumpft. Also er hat auf die Chemotherapie großartig angesprochen, obwohl man da nun viel durchmachen muss, nicht wahr, wenn sowas läuft. Aber er ist jetzt so, dass er sagt, ich fühle mich wie neu geboren. Nicht über dem Berg, denn die Sache muss ja weiterverfolgt und beobachtet werden. Aber ich sage das jetzt so, Gott hat das in diesem Fall jetzt so gelenkt und gesteuert, dass er nicht um die Chemotherapie herumgeführt worden ist, sondern hindurch. Aber doch jetzt bis zu dem Zeitpunkt mit einem positiven, noch positiven Ergebnis. Er hat ganz klar geschrieben, wie es weitergeht, weiß er auch nicht. Aber er bittet Gott einfach um das Vertrauen und um den Glauben, dass Gott ihn richtig führt. Seht, das ist der Glaube und das Vertrauen, mit dem wir Gott heute schon ehren und anbeten. Ich würde sagen, das ist Anbetung konkret. Gerade das, eine solche Haltung. Noch einmal die Frage, wozu ist dieses Lamm, das der Welt Sünde getragen hat, ermächtigt? Zur Heilsvollendung. Das Heil auszuführen und zum Ziel zu führen. Mit Fug und Recht hat deshalb Karl Heim, der große positive Tübinger Theologe, ein Buch geschrieben mit dem Titel Jesus, der Weltvollender. Der die Rettung der Welt finanziert hat, mit seinem Opfertod. Das ist der Kaufpreis. Sein Opfertod. Der hat auch die Macht und der ist auch in der Lage, das Heilswerk auszuführen bis zum Vollendungsziel. Seitdem gilt das und seitdem steht es ganz klar im Raum. Er führt alles herrlich hinaus. Ich habe noch einen Punkt. Würdig ist das Lamm. Warum? Jetzt kommt drittens, es hat Menschen für Gott erkauft. So heißt es da in Vers 9. Du bist würdig zu nehmen, das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Das ist jetzt ein Spezialthema des letzten Buches der Bibel, der Offenbarung. Und dass es nicht hier heißt, du hast die ganze Welt sozusagen für Gott zurückgekauft, das schmälert das Erlösungswerk absolut nicht, sondern hier geht es einfach jetzt um den Hinweis, dass eine Auswahlgruppe aus den Menschen zunächst erkauft wurde. Das heißt aber nicht, dass die anderen abgeschrieben sind. Wir dürfen diese Aussage jetzt nicht isoliert betrachten, sondern das Rettungswerk unseres Herrn ist umfassend. Daran besteht überhaupt kein Zweifel, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und wenn es hier heißt, du hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, dann geht es darum, dass die Schar derer, die das heute schon fassen, im Glauben annehmen, angegeben wird hier, aber auch klar mit der Zielvorstellung, dass sie herrschen auf Erden. Das heißt, Rettung zum Dienst, zur Aufgabe. Wir tun uns an dieser Stelle auch immer wieder schwer, wenn wir das Wort Auswahlgruppe oder die heute dran sind, hören, so wie das auserwählte Volk, Israel, das auserwählte Volk, das wollen die meisten in Israel überhaupt nicht sein. Die meisten tun sich ja an dieser Stelle schwer. Oder die Gemeinde Jesu Christi als das Auswahlvolk heute, dass man meint, ausgewählt, das bedeutet bevorzugt, bevorrechtigt und und Gott hat das eben gemacht, weil er halt doch ein paar Qualitäten bei uns entdeckt hat und so weiter. Und dann bildet man sich so hintenherum noch was auf sich selber ein, auf seinen Glauben, auf seine Frömmigkeit oder was weiß ich, was da alles dann eintreten kann. Das ist alles total verkehrt und ganz gefährlich. Erwählung oder hier herauserkauft, teuer erkauft, herauserlöst, herauserrettet zu sein aus der Masse, das bedeutet beauftragt zu sein. Hineingenommen sein in eine Aufgabenstellung, die Gott mit seinen Leuten vorgesehen hat. Deshalb heißt es hier ganz klar, für Gott erkauft aus allen Stämmen, Sprachen und sie werden herrschen auf Erden. Aufgaben warten auf die Gotteskinder. Menschen für Gott erkauft. Solange wir das Rettungswerk unseres Herrn Jesus nicht auf dem Hintergrund sehen, dass der Teufel als der Fürst dieser Welt von Natur aus, auch von unserer Natur aus, ein Recht, ein Anrecht auf uns Menschen hat. Und dass es nur eine Möglichkeit gibt, dieses Anrecht, das der Fürst dieser Welt auf uns Menschen hat, zu brechen, zu annullieren, nämlich durch Jesu Macht, durch den Kaufpreis, den Jesus bezahlt hat. Solange wir das nicht auf dem Hintergrund sehen, greifen wir zu kurz. Es ist letztlich eine Auseinandersetzung zwischen Gott und Satan oder zwischen dem Sohn Gottes und dem Fürsten dieser Welt. Und wenn es heißt, teuer erkauft, herauserkauft, Menschen für Gott erkauft, dann bedeutet das, dass das Menschen sind, die den Kaufpreis als für sich bezahlt akzeptieren und im Glauben annehmen, die sich nicht zu schade dafür sind oder zu stolz oder was auch immer, sich aus Gnaden retten zu lassen. Für mich ist das, was Jesus vollbracht hat, als das geopferte Lamm, wirksam im Glauben. Das heißt, ich nehme dieses Rettungsgeschehen als für mich geschehen an. Das heißt Glauben. Und dadurch verbinde ich mein Leben mit dem Herrn Jesus. Also Menschen für Gott erkauft. Das ist der Grund, warum diese Würde dem Lamm zuteil wird. Und nun zum Schluss. Das Lamm, das erwürget ist, bekommt den Lobpreis der ganzen Schöpfung. Das ist der letzte Teil dieses fünften Kapitels. Da wird gelobt und da wird gesungen, da wird gepriesen, da wird Ehre dargebracht. Alles ist mit einbezogen. Übrigens, auch ein grundsätzlicher Gedanke, es wird in keinem Buch der Bibel, jetzt die Psalmen ausgenommen, das ist ja das Gesangbuch in der Bibel, die Psalmen, aber in keinem Buch der Bibel wird so viel gelobt wie im letzten Buch in der Offenbarung. Das ist doch interessant. Da bald in jedem Kapitel kommt, man sagt es mit einem Fremdwort, da kommt eine Doxologie, das heißt eine Anbetung. Manche Leute haben ja Angst vor dem letzten Buch der Bibel. Da die Gerichte und was alles kommt, das ist wieder furchtbar, wie es dazugeht und die Menschen, die sich nichts sagen lassen. In keinem Buch der Bibel wird so viel gelobt wie im letzten Buch. Das wird auch hier deutlich. Jedes Geschöpf, das im Himmel und auf Erden und unter der Erde ist. Sicherlich ist hier etwas bereits schon prophetisch vorweggenommen, was am Ende einmal sein wird, nämlich die heimgebrachte Schöpfung. Die wird so loben. Loben, anbeten, ohne Dissonanzen. Und wer steht im Mittelpunkt? Das Lamm, das erwürget ist. Und das Lamm, das tut er nichts anderes, als die Ehre und das Lob, das ihm zuteil wird, dem Vater zurückzugeben. Da sind der Vater und der Sohn eins, da gibt es keine Konkurrenz. Ganz sicherlich nicht. Was bleibt uns da übrig? Das, was wir mit dem Eingangslied schon getan haben, dass er mit jeder Strophe eingemündet ist in dieses Loben. Das Lob der Liebe, das Lob der Größe, das Lob des Lammes, so möchte ich jetzt ergänzen, das bleibt uns jetzt übrig, das heißt, da sollen wir mit einstimmen. Da soll unsere Stimme mit drin sein in diesem großen, gewaltigen Chor, und zwar heute schon. Heute schon sollen wir loben, sollen wir anbeten und mit einstimmen. Und jetzt sagen wir, was soll denn meine dünne Stimme da ausrichten? Ich war, da geht es ja eigentlich nicht um die Stimme, sondern da geht es um unser Leben. Da geht es darum, dass ich mit meiner ganzen Existenz anbete, dass ich mich hineingenommen weiß in diese große Schar derer, die das erkennen und den Durchblick haben in all dem Wirrwarr unserer Zeit und sagen, jawohl, dieser Herr, das ist der, der die Größe hat. Das ist der, der das Chaos überwaltet und überwacht und der das ganze Drama von Sünde und Schuld und Jammer und Elend und Chaos und was noch passieren mag in dieser Welt, letztlich unter seiner Kontrolle hat. Ganz bestimmt. Das dürfen wir sehen und das müssen wir auch festhalten. Wisst ihr, dann können wir als Mutmacher auch auftreten in dieser Welt, in der durch das chaotische Zunehmen des ganzen Geschehens, also möchte ich mal sagen, die Mutmacher immer weniger werden. Nicht die billigen Optimisten. Da ist mancher Zweckoptimismus gefragt und da sagt man halt irgendwas Gutes und Nettes, warum, damit man dann über die nächsten Runden wiederkommt. Nein, sondern wirklich begründet Mut machen, weil es eine Lösung gibt heraus aus dem fürchterlichen Chaos und Dilemma einer unerlösten Welt. Durch wen? Durch das Lamm, das würdig ist zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Bringen wir das alles heute schon, diesem Lamm. Amen.
Würdig ist das Lamm.
Darf ich zum Schluss noch ein paar Sätze sagen zu Büchern, die hinten ausliegen? Ich weiß, ich habe sie letztes Jahr auch schon dabei gehabt, das sind keine neuen, aber ich möchte noch einmal unterstreichen. Wir haben ja in diesen Tagen, also an diesem Wochenende, drei Themen aus dem Buch der Offenbarung. Und dazu ist hinten einmal das Buch von Langenberg, neu herausgebracht und bearbeitet worden von Erich Luban und mir, Apokalypse aktuell. Ich habe beim Bearbeiten und Durcharbeiten wieder ganz neue Entdeckungen gemacht. Da wird einiges auch morgen Abend kommen bei dem Thema. Die große Stadt ist ein brisantes Thema, ist morgen Abend dran. Und da ist Langenberg einer, der, ich habe das so nirgends sonst gesehen und gelesen, eine ganz klare Antwort gibt. Aber die kommt dann morgen Abend. Aber ihr könnt das Buch heute Abend schon mitnehmen. Es kostet 19,80. Und dann ist noch ein anderes dabei von einem Reiswitz. Ich mache alles neu. Ich muss zu dem Langenberg-Buch noch sagen, das ist intensive Bibelarbeit. Langenberg ist ein ganz intensiver Bibelforscher, Schriftforscher, positiv, der also mit Griechisch und Hebräisch umgehen kann, der also wirklich bald jedem Wort auf den Grund geht. Ist also hier gediegene Arbeit. Das andere Buch ist mehr seelsorgerlich. Ich mache alles neu. Auch klar in seinen Aussagen, hat vielleicht stärker schon den Bezug zum Umsetzen dessen, was die Offenbarung will. Langenberg, der bleibt streng und stark am Wort der Bibel erklärt und macht es deutlich, der andere bringt es also mehr seelsorgerlich. Also beide sind empfehlenswert, beide besten als Ergänzung. Sie ergänzen sich. Und dann ist ja das andere Buch über Israel da, habe ich auch schon ein paar Mal angeboten, ein Lehrbuch für Christen. Da kam jetzt in einer Zeitschrift von Professor Beierhaus, seine Zeitschrift, die er herausbringt, Diakrisis, eine Besprechung dieses Buches, hat mich gefreut. Und das andere kleine Büchlein, Jesus allein, das ja im Preis günstiger geworden ist, der Verlag hat es heruntergesetzt, das kann jetzt pro Stück zu 2 Mark angeboten werden, eignet sich sehr gut auch zum Weitergeben, zum Verschenken, Anlass für Gespräche mit anderen. Das ist eine Hilfestellung, die da gegeben wird, dass wir als Christen, und ich bin der Meinung, wir sollten das in zunehmendem Maße können und auch tun, in einer Welt, die multireligiös wird. Nicht nur multikulturell, sondern multireligiös. Dass wir wirklich die Einmaligkeit und Einzigartigkeit Jesu vertreten. Und dass wir uns hier nichts abmarkten lassen. Das möchte ich mit diesem Büchlein eigentlich tun. Das heißt Jesus allein, der Titel sagt es ja schon. Ich möchte so, man kann es ja weitergeben. Wer 10 nimmt, kriegt 1 geschenkt dazu. Man kann es auch in der Gemeinde, da wo wir herkommen, verteilen oder anbieten. Ich habe mal auf der Langensteinbacher Höhe erlebt, dass über Nacht ein Bruder gesagt hat, das war für mich dann wirklich so etwas wie eine Erleuchtung. Er sei ihm heute nachgekommen, er wolle 50 Stück mitnehmen und die wird er in seiner Gemeinde anbieten. Also bitte zur Nachahmung empfohlen. So.